Ich würde gerne an dieser Stelle unsere Proklamation noch nachholen und euch einladen, mit mir aufzustehen und ja, unser Herz weit zu machen. Wir haben von Saat und Ernte heute Nachmittag schon gehört. Aber wenn ihr so ein bisschen Ahnung habt, dann wisst ihr, es kommt nicht nur alleine auf das Saatgut an, sondern auch auf den Boden. Und die Bibel nimmt dieses Bild gerne für unseren Herzensboden und den bereiten wir vor. So darf ich euch, sie einladen, mit mir die Worte dort zu sprechen, wenn es, ja, ihrem Herzen entspricht. Andernfalls sind sie einfach still dabei. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, ihr lieben Christen, euer iPad oder was auch immer, wo ihr Gottes Wort drin habt, nehmt es in die Hand und sprecht gemeinsam mit mir. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich kühn, mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr derselbe sein. Ich werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein. Niemals, niemals, niemals derselbe sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch bitte wieder Platz. Auch ich möchte all die lieben Menschen begrüßen, die über den Livestream dabei sind. Bernd hat mir da verschiedene Nachrichten, eine Nachricht weitergeleitet. Da freuen sich Leute auf meine Predigt, die ich gar nicht kenne, über einen Livestream. Das finde ich ganz toll. Lasst uns gemeinsam gespannt sein. Und ich möchte noch ganz kurz Gott im Gebet einladen. Jesus, wir feiern deinen Geburtstag. Wir haben gehört, wir haben gesungen über diese Tatsache. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist, der heute hier ist, wirkst in jedem Einzelnen. In den Menschen, die dich kennen und schon lange und gut kennen und auch in den Menschen, ja, die vielleicht aus Tradition heute Nachmittag einfach nur hier sitzen. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, dass du jeder Person so begegnest, wie sie es gerade braucht. Und ich bete, Gott, dass du uns hilfst, unser Herz zu öffnen, entgegen all dem, was unsere Prägung, unsere Erfahrung, die Verletzungen des Lebens oder, ja, Dinge, die uns widerfahren sind, Glauben haben machen lassen. Danke, Jesus, dass du uns begegnest heute Nachmittag. Und es ist dein Geburtstag. Und dein größter Wunsch ist es, Menschen mit Gott, dem Vater, wieder zu versöhnen. Danke dafür, Herr Jesus. Dir sei Ehre und alle Aufmerksamkeit. Amen. Amen. Meine Predigt heute Nachmittag heißt »Anders als erwartet«. Manchmal ist das ja mit Weihnachten so, man hat so bestimmte Vorstellungen, aber dann ist hinterher alles anders als erwartet. Das Essen war nicht so wie erwartet, die Geschenke waren nicht so und ja, es ist so viel Druck, der sich aufbaut in dieser Zeit. Erlebt ihr das auch? Spürt ihr das? Das Knistern in der Luft, die Kinder, die Oma, die Schwiegermutter, jeder hat eine bestimmte Vorstellung von dem, was du zu tun hast, wo du zu sein hast, was es zu essen zu geben hat und was unter dem Baum zu liegen hat. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf das, um was es bei Weihnachten eigentlich wirklich geht. Dazu feiern wir ja Gottesdienste, damit wir über Braten und neuen Socken nicht vergessen, dass Christus das Licht der Welt geworden ist, dass er Mensch geworden ist und dass es nötig war, dass er kam, um uns zu retten. C.S. Lewis hat einmal gesagt, the Son of God became a man to enable man to become the sons of God. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um die Menschen zu befähigen, Söhne Gottes zu werden. Das Evangelium, die Weihnachtsbotschaft in einem Satz wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir lesen in der Weihnachtsbibelstelle aller Orten oder an vielen Orten gelesen an diesem Tag, was geschah in Lukas 2 ab Vers 1. Der Sohn Gottes wurde, das war der Satz von eben. Vielleicht sollte ich ihn nochmal lesen. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um die Menschen zu befähigen, Söhne Gottes zu werden oder Töchter Gottes zu werden. Jetzt Lukas 2. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Bevor ich zu meinem ersten Punkt komme, habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, die die Weihnachtsbotschaft, die Menschwerdung Christi, illustrieren soll. Sie heißt: Könnte ich doch nur ein Vogel sein. Es ist die Geschichte einer Familie am Weihnachtsabend. In dieser Familie war es Tradition, dass die Mutter mit den Kindern zum Weihnachtsgottesdienst ging, während der Vater zu Hause blieb, um die Zeitung zu lesen. Wenn dann die Familie aus der Gemeinde wieder nach Hause kam, versammelten sie sich, um die Geschenke auszupacken. Der Vater war kein böser Mann, aber er konnte nicht mehr an die Geschichten glauben, die er als Kind gehört hatte. Über Gott, der als Baby in einer Krippe lag. Als nun seine Familie das Haus verließ, um zur Gemeinde zu gehen, nahm er die Zeitung, setzte sich an den Ofen und begann zu lesen. Plötzlich hörte er ein Geräusch am Fenster. Es war ein Vogel, der gegen das Fensterglas flatterte und versuchte, dem Schnee zu entkommen. Nun, der Mann hatte Mitleid mit dem Vogel, ging raus und hoffte, ihm helfen zu können. Als er sich dem Vogel näherte, flog dieser noch heftiger gegen das Fenster. Bald darauf fiel der Vogel ins Gebüsch unterhalb des Fensters, zitternd vor Angst und Kälte und doch zu ängstlich, um sich von diesem riesigen Menschen fangen zu lassen. Je mehr der Mann nun versuchte, den Vogel zu erwischen, desto wilder wurde der Vogel und flatterte panisch, teils im Schnee, teils in den Dornen des Gebüschs. Nach einiger Zeit in der Kälte, während er zusehen musste, wie der Vogel fortfuhr, sich ständig selbst zu verletzen, schrie der Mann völlig frustriert: Du blöder Vogel, kapierst du nicht, dass ich nur versuche, dir zu helfen? Der Mann hielt inne und dachte: Wenn du doch nur verstehen könntest, dann würdest du nicht wegfliegen. Ach, wenn ich doch nur selbst ein Vogel sein könnte, damit ich es dir klar machen kann. In diesem Augenblick läuteten die Kirchenglocken, so wie immer, zur vollen Stunde. Als der Mann sie dieses Mal hörte, fiel er auf seine Knie, begann zu weinen und sagte: O Gott, ich habe es verstanden. Gott, ich hab's kapiert. Gottes Sohn kam zu uns in menschlicher Form. Er wurde ein Vogel in Anführungszeichen, wie wir. Um uns zu begegnen, um uns zu helfen, um uns zu retten. Nun, anders als erwartet ist also unsere Überschrift. Und mein erster Punkt heißt so ähnlich, nämlich kleiner als erwartet. Wie war das mit Jesus, mit den Umständen seiner Geburt, mit der Ankunft dessen, der behauptet, Gottes Sohn zu sein? Er wurde in einem obskuren, winzigen Dörfchen geboren als Kind eines Bauernmädchens. Er wuchs auf in einem anderen Dorf, wo er dann als Zimmermann arbeitete, bis er 30 Jahre alt wurde. Dann reiste er 3 Jahre lang predigend durch die Gegend. Er hat niemals ein Buch geschrieben. Er hat niemals ein öffentliches Amt bekleidet. Jesus hat nie eine Familie gegründet in seiner Zeit auf der Erde. Er war nie auf einer Universität. Er ist nie groß herumgekommen und wahrscheinlich war er nie mehr als etwa 300 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Er hat keines dieser ganzen typischen Dinge getan, die wir normalerweise mit Größe nach menschlichem Maßstab verbinden. Jesus wurde nie vom Volk gewählt. Im Gegenteil, er war nur 33, als sich plötzlich die öffentliche Meinung gegen ihn wandte und die Mehrheit beschloss, er solle umgebracht werden. Seine Freunde haben ihn alle im Stich gelassen. Er wurde seinen Feinden übergeben und ging durch den Hohn eines sogenannten Gerichtsverfahrens. Er wurde zwischen zwei Verbrechern an ein Kreuz genagelt. Während er starb, würfelten seine Vollstrecker um seine Kleidung. Jemand, der Mitleid hatte, schenkte ihm ein Grab. Klingt nicht nach Karriere oder Erfolg. Kleiner als erwartet. Über 2000 Jahre kamen und gingen, und doch behaupte ich, dass er heute die zentrale Figur der Menschheit ist, der auferstandene König, der zu Rechten Gottes sitzt, von wo er auch wiederkommen wird. Millionen von Menschen lieben ihn und folgen ihm. Viele spotten ihm, lästern auch seinen Namen. Das Land, aus dem er stammte, so winzig wie es ist, kaum so groß wie Hessen, ist weltpolitisch so zentral und paradoxerweise viel häufiger in den Nachrichten als so manche der großen Nationen. Der Kampf hat nie aufgehört. Der Kampf um die Seelen der Menschen und auch der Kampf um dieses scheinbar so kleine Land. Alle Armeen, die jemals marschiert sind, alle Marineeinheiten, die jemals zur See gefahren, alle Parlamente, die je zusammengetreten sind, alle Könige, die je regiert haben und alle Präsidenten, die je im Amt waren, zusammengenommen, haben es nicht geschafft, das Leben von unzähligen Menschen so sehr zu beeinflussen wie er. Mein zweiter Punkt, an dieser Stelle darf ich meinen ersten Assistenten einladen zu kommen. Mein zweiter Punkt ist unscheinbarer als erwartet. Wenn ein König kommt, der Sohn Gottes auftritt in den Plan der Geschichte, könnten wir erwarten, er würde viel Aufhebens machen, aber das war nicht der Fall. Wenige haben begriffen, wer da wirklich geboren wurde. Und die Bibel berichtet uns das auch im zweiten Kapitel des Lukas-Evangelium ab Vers 25.
In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Denn Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz gehen. Dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, seine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählt sie von diesem Kind.
Vielen Dank. Zwei Menschen, genauso unscheinbar wahrscheinlich, eine alte Frau, verwitwet, und Simeon, auch kurz vor seinem Lebensende stehend. Geführt vom Heiligen Geist hat der Erste Christus erkannt. Babys, vorhin hat eins geweint. Wie viele Babys hast du schon in deinem Leben gesehen? Hab ich schon gesehen. Es ist aufregend, spannend. Die eigenen sind natürlich die spannendsten. Und als Frau und Mutter, es ist irgendwann schön, sie zu sehen in den Armen anderer Frauen. Also mir geht das so. Und dann freue ich mich. Und dann freue ich mich auch, wenn ich sie wieder abgeben kann, wenn sie dann weinen. Aber habt ihr jemals, als ihr ein Baby im Arm hattet oder euch angesehen habt, darüber nachgedacht, welche Bestimmung wohl dieser Mensch hat, dieser kleine Junge, dieses kleine Mädchen? Habt ihr gesagt, vielleicht ist das der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin? Habt ihr überlegt, der Ingenieur, der die Technologie im Bereich, was auch immer, fortentwickelt? Der nächste Bürgermeister von unserem Dorf? Oder aber ein Mensch, der vielleicht im diakonischen oder medizinischen Bereich anderen Menschen liebevoll dient? Habt ihr euch je solche Gedanken gemacht? Und vor allen Dingen, wenn ihr sie euch gemacht habt, hattet ihr recht? Eine spannende Frage. Simeon hat gesehen, wer da war. Simeon hat gesegnet und prophezeit über dem Sohn Gottes. In Jerusalem damals war Jesus dem äußeren Schein nach auch nur einer von vielen. Aber diese zwei haben hinter diesen äußeren Schein der Routine, der Belanglosigkeit, das habe ich tausendfach gesehen, erkannt, dass hier etwas anders war. Dass hier jemand auf den Plan trat, der alles verändern sollte. Gottes Sohn, der Retter der Menschheit in Babygestalt. Jesus selbst sagte später etwas sehr Interessantes, nämlich in Johannes 7, Vers 17. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob eine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Nur Menschen, die sich darauf einlassen, Gottes Willen tun zu wollen, werden wirklich Christus in der Weise erkennen, wie er so gerne erkannt werden möchte von uns. Gestern haben wir eine fantastische 3D-Predigt gehalten bekommen. Wenn Sie nicht dabei waren, ihr müsst ihr euch nachhören. Also das war, die Engländer sagen, you are a hard act to follow. Ich habe gedacht, was will ich heute mit meiner Weihnachtspredigt noch anfangen. Aber ich habe auch was über Brillen. Vielleicht hilft das ein Stück weiter. Das stand aber schon vorher drin. Wir haben Brillen. Kennt ihr das? Es gibt diese Fahrradbrillen, diese Sonnenbrillen mit verschiedenen Färbungen. Ich habe mal so eine geschenkt bekommen vom Bernd. Da gibt's welche mit gelben Gläsern. Da siehst du die Welt gleich viel sonniger. Da ist die Stimmung sofort gehoben. Ja, schon mal gesehen? Schon mal gehabt? Ja, super. Oder andere Farben. Und genauso laufen wir ja durch die Weltgeschichte. Die Brille ist ein Bild für unsere Vorstellungen, für unsere Perspektive des Lebens, für unsere Paradigmen, von denen wir ausgehen und ja, unsere Art, die Welt einzuschätzen. Je mehr wir ausschließen, je mehr wir eine enge, kleine Brille tragen, desto kleiner ist unser Sichtfeld. Hierzu habe ich neulich eine fantastische Parabel gehört in einem Vortrag und ich weiß nicht, ob die wirklich zu Weihnachten passt, aber ihr kriegt sie heute serviert. Also ich hoffe, ihr verreist mich nachher nicht beim Gänsebraten. Ich finde sie genial. Sie ist, was habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben, von einem Wissenschaftler, glaube ich, namens Sir Eddington oder so. Das Netz des Physikers, vielleicht kennt ihr das. Ein Naturwissenschaftler will das Leben im Meer erforschen. Was tut er? Er wirft sein Netz aus, zieht es an Land und prüft seinen Fang nach der gewohnten Art des Wissenschaftlers. Nach vielen Fischzügen und gewissenhaften Überprüfungen gelangt er zur Entdeckung von zwei Grundgesetzen der Ichthyologie der Fischkunde. Erstes Gesetz, alle Fische haben Kiemen. Zweites Gesetz, alle Fische sind größer als 5 Zentimeter. Er nennt diese beiden Aussagen Grundgesetze, da beide Aussagen sich ohne Ausnahme bei jedem Fang bestätigt hatten. Versuchsweise nimmt er deshalb an, dass diese Aussagen auch bei jedem künftigen Fang sich bestätigen, also wahr bleiben werden. Nun kommt ein Wanderer vorbei und erkundigt sich nach der Arbeit des Wissenschaftlers. Er wendet ein, dein erstes Grundgesetz, wonach alle Fische Kiemen haben, lasse ich als Gesetz gelten. Aber dein zweites Grundgesetz über die Mindestgröße der Fische ist gar kein Gesetz. Es gibt hier im Meer sehr wohl Fische, die kleiner sind als 5 Zentimeter. Ich habe da drüben sogar einen Schwarm gesehen. Aber du kannst es gar nicht fangen, weil dein Netz eine Maschenweite von 5 Zentimetern hat. Der Wissenschaftler schaut ihn an, ist völlig unbeeindruckt und sagt, was ich mit meinem Netz nicht fangen kann, ist auch kein Fisch. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Christus aussieht. Vielleicht ist Jesus durch dein Raster gefallen, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht solltest du dein Netz mal austauschen. Vielleicht solltest du deine Maschenweite verringern und nicht davon ausgehen, dass nichts, was du bisher, gefangen hast, Gott an die Oberfläche gebracht hat, dass er nicht da ist. Er ist sehr wohl da. Viele in diesem Raum könnten dir eine Menge Geschichten erzählen, wenn du Weihnachten nicht schon verplant hättest, und dir erzählen, was sie mit diesem Gott in ihrem Leben erlebt haben. Stimmt's? Jemand wurde mal kritisiert und ihm wurde gesagt, na ja, mit den Heilungen und mit den Gebetserhörungen, das ist alles nur Zufall. Daraufhin hat dieser Pastor ihm geantwortet, stimmt, es ist nur so komisch, wenn wir aufhören zu beten, dann hören die Zufälle auf. So, mach doch mal ein Experiment, nimm eine Kontrollgruppe ohne Gebet dazu und öffne mal deine Augen ein Stück weiter, als du es bisher getan hast. Ich möchte Sie ermutigen, das Raster an diesem Weihnachtsfest mal neu zu definieren und neu zu basteln. Hinzuhören, dich für die Bibel zu öffnen, dem Heiligen Geist dir zu erlauben, dir Christus als den Retter zu offenbaren, das Alte hinter dir zu lassen. Weil was wäre, wenn dein Netz gar nicht alles offenbart, was da ist? Was wäre, wenn deine Erkenntnis Grenzen hätte und es Dinge gibt, von denen du noch nichts weißt? Wie traurig wäre es, wenn du eines Tages, wenn es vielleicht zu spät ist, feststellen müsstest, dass kleine Kinder in einem Theaterstück an einem Weihnachtsnachmittag es vielleicht noch mehr ergriffen haben als du und dass es ewige Konsequenzen hat, diese Chance, diese Gelegenheit, Gott kennenzulernen, verpasst zu haben. Mein dritter und letzter Punkt, und dann kommt mein zweiter Assistent ins Spiel, heißt unerwartete Geschenke. Hier lesen wir in einem anderen Evangelium ein Stück über Jesu Geburt in Matthäus 2, Vers 1.
Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Sie sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen, und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
ungewöhnliche Geburtsgeschenke. Man bekommt viele Dinge, wenn ein neues Kind in die Familie eintritt. Babyzubehör, neue Strampler, kleine Schüchen, vielleicht Geld, ein Autositz fürs Baby, alle möglichen Dinge, Fläschchen. Aber Gold, Weihrauch oder Myrrhe, gibt's jemanden hier, dem das ins Krankenhaus gebracht wurde oder zum sogenannten Bäumchenstellen? Das sind sehr ungewöhnliche Geschenke, aber in einer Zeit, wo die Welt ja große Angst hat vor dem endgültigen Zusammenbruch der Wirtschaft, gibt's viele Menschen, die Gold als interessante Geldanlage betrachten und es als Sicherheit annehmen. Möglich ist das. Unerwartete Geschenke sind da gekommen, an diesen seltsamen Ort, diesen seltsamen Kreissaal, diese besondere Familie zu diesem besonderen Sohn. Und eingehen möchte ich auf die drei Geschenke ein Stück weit. Insofern, die drei Geschenke, sie verraten etwas über den Empfänger, über das neugeborene Kind. Das erste Geschenk war Gold. Wofür steht Gold? Gold ist ein Edelmetall. Gold ist etwas, ja, geeignet, um einen König zu ehren, ihm angemessen zu begegnen. Christus selbst hat später gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Seine Regentschaft findet statt in den Herzen und in den Leben von Menschen, die sich ihm wirklich hingegeben haben. Er kommt nur auf Einladung. Hast du ihn nicht eingeladen, wird er bei dir nicht sein. Aber es kommt auch der Tag, von dem uns das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, berichtet. Und der siebte Engel, so heißt es da, stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Weiter heißt es über Jesus: Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Das zweite Geschenk, das kam, war Weihrauch. Für was steht Weihrauch? Für Priesterschaft. So ist Weihrauch ein angemessenes Geschenk für einen Priester. Wir wissen, dass im Alten Bund die Priester Weihrauch dargebracht haben im Zusammenhang mit den Opfern und dass auf dem Räucheraltar im Heiligtum auch Weihrauch verbrannt worden ist. Als Jesus von den Toten auferstand, begann sein Dienst als unser hoher Priester. Wir denken sehr gerne daran als Christen, was Jesus für uns auf Golgatha getan hat, aber es ist auch wichtig zu wissen, was Jesus gerade jetzt, gerade heute für uns tut, für dich und für mich. Er tritt vor Gott für dich und mich ein. Er betet vor Gott für dich und für mich. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 9, Vers 11, jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Hebräer 7, Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Jesus ist der oberste Priester, den wir brauchen. Er ist heilig. An ihm ist nichts Verwerfliches. Er hat keinen Fehler. Er ist ganz anders als wir sündigen Menschen und wurde über alle Himmel erhoben. Im Lateinischen bedeutet das Wort Hohepriester, Pontifex, eigentlich sowas wie Brückenbauer. Das ist ein guter Begriff, um zu beschreiben, was Christus getan hat. Christus hat eine Brücke gebaut zwischen uns und Gott. Weil die Bibel sagt, es gibt keinen Menschen, der ohne Fehler, der ohne Sünde ist. Und wenn du heute hier bist und du sagst, du bist der Erste, ich lass mein Weihnachtsessen warten und dann unterhalten wir beide uns. Und lass uns mal voll Spannung schauen, ob es nicht etwas gibt, wo du gesündigt hast. Du hast nie gelogen. Du hast immer gedacht, meine Eltern sind die besten Menschen der Welt. Ich will unbedingt so werden wie sie. Du hast nie jemandem gestohlen. Du hast nie etwas illegal runtergeladen oder kopiert. Du hast immer reine Gedanken, wenn du Menschen des anderen Geschlechts gesehen hast. Du warst immer treu, hast vor der Ehe keinen Sex gehabt und all diese Dinge. So, wenn du der vollkommene Mensch bist, der Erste in über 20 Jahren Dienst, lass mich dich kennenlernen an diesem Weihnachtsabend. Aber wenn du ehrlich bist und wenn du tief in dein Herz schaust, dann weißt du, es gab Dinge in deinem Leben, die Gott nicht toll finden würde. Und was ist das Problem? Die Brücke ist zerbrochen, die Verbindung zu Gott ist kaputt gegangen, durch Sünde, so wie es die Bibel nennt. Und Christus ist der einzige Weg, wie wir zurückkommen können, weil Christus eben nicht gesündigt hat, weil Christus am Kreuz die Strafe für deine und meine Lebensschuld getragen hat. Was hindert uns dann? Es ist doch so einfach, ja, weil es so einfach ist, hindert uns unser großer Kopf, der doch so klein ist, hindert uns, unser Stolz zuzugeben, dass wir, wie Bernd vorhin sagte, bedürftig sind. Das tut der Mensch nicht gerne. Er macht's lieber alleine und ist selber stark. Aber soll ich euch was verraten? Es ist wunderbar, sich in die Arme von jemandem fallen zu lassen, der größer ist als du, der stärker ist als du und der dich bedingungslos liebt und der deine Bedürftigkeit nicht benutzen wird, nicht ausnutzen wird, sondern sie zum Segen gebraucht, um dir zu begegnen in Liebe, ja, und Fürsorge. So ist unser Gott. Und hat dir jemand was anderes erzählt? Egal, mit so einem Hemd oder mit einem schwarzen Gewand, es spielt keine Rolle. Lies deine Bibel, lies selber nach, finde heraus, wie Gott wirklich ist. Jesus ist unser Mittler. Jesus ist unsere Brücke zurück zu Gott. Das letzte Geschenk, Myrrhe. Was ist das für ein Geschenk? Myrrenharz, Myrrhe. Es ist eigentlich etwas für jemanden, der im Sterben liegt. Neben vielen anderen Zwecken wurde Myrrhe benutzt zur Einbalsamierung für Tote. Und wenn ihr das Evangelium des Johannes lest, im 19. Kapitel, findet ihr, dass Jesus mindestens zweimal in seinem Leben Myrrhe begegnet ist. Bei seiner Geburt als Geschenk und dann, ich lese ab Vers 38, Johannes 19, als das geschehen war, bat Josef aus Arimathea Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er vor den führenden Männern Angst hatte. Pilatus überließ ihm den Toten und Josef ging und nahm ihn vom Kreuz ab. Auch Nikodemus, der Jesus anfangs einmal bei Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte ungefähr 100 Pfund Myrrenharz mit Aloe. Die beiden nahmen den Leichnam von Jesus und wickelten ihn mit Duftstoffen in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Ist es nicht eine Ironie, dass schon bei seiner Geburt daran erinnert wurde, er ist berufen, er ist gekommen, um zu sterben? Aber nicht nur, um einfach so zu sterben, wie jeder von uns es eines Tages tun wird, sondern mit einem Ziel, mit einer Bestimmung, um uns zu retten. Ohne seinen Tod und ohne seine Auferstehung wäre auch die Feier seiner Geburt nicht wesentlich. Das ist etwas, was zusammengehört. Jesaja schreibt in Kapitel 60, Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Man kann Gott nicht begegnen, ohne zu glauben. Oder ich sag's mal, ohne zumindest den alten Zweifel anzuzweifeln. Unsere größte Not, wenn wir darüber diskutieren würden, was ist unsere größte Not, würden wahrscheinlich die unterschiedlichsten Begriffe fallen. Ich lege uns einfach mal etwas vor. Wenn Information wirklich unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Lehrer vom Himmel geschickt. Wenn der Besitz von Technologie unser allergrößtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Volkswirt auf die Erde geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Volkswirt geschickt. Wenn Technologie unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Wissenschaftler oder einen Ingenieur geschickt. Wenn Vergnügen unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Unterhaltungskünstler geschickt. Aber weil unser größtes Bedürfnis als Menschen Vergebung unserer Schuld ist, deshalb hat er uns einen Retter gesandt. Jesus kam auf diese Erde anders als erwartet. Er entsprach nicht den Erwartungen der Menschen und viele haben ihn damals wie heute nicht erkannt. Er ist durch ihr Raster gefallen. Sie haben ihn übersehen. Sind wir blind für das gewaltigste Geschenk, das Gott uns Menschen anbietet? Warum bist du heute Nachmittag hier? Hat die Oma dich hergeschleift? Die Frau, der Mann, die Kinder, Mama, komm, ich spiel mit. Vielleicht bist du hier aus Tradition, weil man es eben tut und du weißt schon, unser Gottesdienst ist länger, aber man hat zumindest Gesprächsstoff, wenn man sich denn damit auseinandersetzen möchte, hinterher. Bist du hier, weil das Essen nach dem Gottesdienst schon ein Stück weit besser schmeckt? Man hat das ja auch abgearbeitet und die Schuldgefühle, ja, Weihnachten hat schon irgendwas mit Gott zu tun, sind so ein bisschen wieder in die Schublade zurückgedrückt worden. Oder bist du hier, um Jesus zu feiern? Ich will es jetzt gerade gar nicht wissen. Aber es ist auch egal, in diesem Augenblick, warum. Es ist nicht wichtig, glaube ich, für Gott, warum du in erster Linie gekommen bist. Aber ich glaube, er freut sich, dass du gekommen bist. Und du bist hier, das ist, was wichtig ist. Und Jesus ist heute hier durch seinen Heiligen Geist, so sagt es uns die Bibel. Und er ist hier mit einer Absicht, die wir gut kennen. Er ist hier, um dir zu begegnen. Dir, der du hier sitzt und euch, die ihr zu Hause zuhört. Er ist hier, weil er dir helfen möchte. Er ist hier, weil er dich bei der Hand nehmen möchte und dich dem himmlischen Vater vorstellen möchte. Er ist hier, weil er dich mehr liebt als sein eigenes Wohlergehen, seinen eigenen Vorteil und sein eigenes Leben. Christus, der Retter, ist da. Eine letzte Geschichte und dann sind wir auch schon bald am Ende der Predigt. Mit den Hirten kam auch der 8-jährige Jonathan in den Stall von Bethlehem. Er schaute das Jesuskind an und das Jesuskind schaute ihn an. Da traten Jonathan Tränen in die Augen. Warum weinst du? Fragte Jesus.
Weil ich dir nichts mitgebracht habe.
Du kannst mir trotzdem etwas schenken, entgegnete Jesus. Da wurde Jonathan rot vor Freude und sagte, ich will dir gerne das Schönste schenken, was ich habe. Drei Dinge möchte ich von dir haben, sagte Jesus. Jonathan schlug sofort vor, mein Mantel, meine elektrische Eisenbahn und mein schönstes Buch mit den vielen Bildern. Nein, sagte Jesus, das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich möchte von dir etwas ganz anderes haben. Was denn? Fragte Jonathan neugierig. Schenk mir deine letzte Klassenarbeit, sagte Jesus ganz leise, damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. Jesus, flüsterte er zurück und kam dabei ganz nah an die Krippe heran. Da hat doch der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Eben darum will ich sie ja haben. Aber warum denn? Fragte Jonathan. Du sollst mir immer das bringen, wo in deinem Leben ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das? Ja, gerne, antwortete Jonathan. Und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben, sagte Jesus, deinen Milchbecher.
Aber den habe ich doch heute Morgen kaputt gemacht.
Bring mir immer das, was du im Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das? Ja, wenn du so etwas haben willst, gerne. Jetzt mein dritter Wunsch, sagte Jesus. Bring mir nur noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milchbecher zerbrochen ist. Da legte Jonathan die Stirn auf die Kante der Krippe und weinte bitterlich.
Ich,
brachte er mühsam heraus. Ich sagte, der Becher ist runtergefallen. In Wahrheit aber habe ich ihn im Zorn vom Tisch gestoßen. Bring mir alle deine Lügen, dein Trotz, dein Böses, das du getan hast, sagte Jesus. Und wenn du damit zu mir kommst, will ich dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon freimachen und dich in deiner Schwäche annehmen. Willst du dir das von mir schenken lassen? Und Jonathan hörte und staunte. Er kniete nieder und sein Herz war voller Freude. Ich möchte euch einladen, dem Geburtstagskind, wie hieß es auf diesen Plakaten unterwegs, Merry Birthday, eine Mischung aus Merry Christmas, fröhliche Weihnachten und Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Er hat heute Geburtstag, oder wir feiern das zumindest heute. Er kam in diese Welt, er wurde geboren, er lebte, er starb für dich. Und ich möchte uns einladen, am Ende dieser Predigt, diesem Geburtstagskind auch diese drei Geschenke zu bringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jetzt sagst du vielleicht, das ist ein bisschen dumm. Das habe ich heute zufälligerweise nicht mitgebracht. Habe ich sonst immer dabei. Aber ich meine das im übertragenen Sinne. Ich möchte dich einladen, Jesus heute Gold als Sinnbild dafür zu schenken, dass du seine Herrschaft anerkennst und ihn zum König machst. Ich möchte dich einladen und auffordern, werben um dich, dass du ihm Weihrauch schenkst, als Zeichen dafür, dass er dein Priester, dein Mittler sein darf und du seine Versöhnungstat annimmst. Und ich möchte dich einladen, ihm Myrrhe zu schenken, indem du das Vertrauen auf seinen Tod und Auferstehung heute bekennst und dadurch ewiges Leben und Heilung für jeden Lebensbereich empfängst. Christ, der Retter, ist da. In der Vorbereitung habe ich noch ein spannendes Zitat gelesen von Aristoteles. Aristoteles hat gesagt, wer lernen will, muss glauben. Und ich hatte so den Gedanken in mir, wenn du so verhaftet bist in diesen Dingen, die die Welt als wahr anerkennt, ob sie objektiv wahr sind, lass uns in 100 Jahren darüber sprechen, dann werden wir beide es wissen. Dann ist der Vorhang gelüftet, das letzte Geheimnis, kein Geheimnis mehr. Und wir werden wissen, wer nun Recht gehabt hat, die Bibel oder diejenigen, die sie so bitter kritisieren. Lass doch auch mal diesen Gedanken in dein Herz fallen, dass nicht du berufen bist, das Wort Gottes zu kritisieren, sondern das Wort Gottes dazu da ist, um dich zu kritisieren, um dein Herz bloß offen darzulegen, um dich herauszufordern, das zu tun, was so kindlich einfach und fast anstößig erscheint, dich zu demütigen und zu sagen, vielleicht in dem einfachsten Gebet, was man in dieser Weise sprechen könnte, Gott, wenn das wirklich so ist, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich auch. Ich kenne einen Mann, der hat das gebetet vor fast 25 Jahren und diesen Mann hat dieses Gebet radikal verändert. Und ich bin Nutznießer davon und dieser radikalen Veränderung ist mein lieber Mann. Und wenn wir in dieser Zeit der Wissenschaftsgläubigkeit und der scheinbaren Weisheit in Köpfen von so vielen Menschen, lasst uns doch der Empirie die Chance geben, ein Experiment zu tun. Es war eigentlich ein experimentelles Gebet, was du da gebetet hast. Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich auch. Ein Versuch, ein sich mindestens mal ein Stück weit darauf einlassen. Aber Gott hat geantwortet. Was wäre, wenn du dieses Gebet betest und Gott antwortet dir? Was für ein Weihnachtsfest könnte das werden für dich? Bist du unruhig, bist du nervös? Wunderbar. Dann freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Christus einladen, wo wir ihn darum bitten, in unser Leben zu kommen und ihm symbolisch sozusagen Gold, Weihrauch und Myrrhe, königliche Herrschaft, Priesterschaft, ja, und seinen Opfertod im Glauben ergreifen. Lass uns doch gemeinsam stehen und beten. Niemand muss das mitbeten, aber ich lade ein. Und wenn die Worte, die ich vorspreche, ihren Gedanken, ihrem Herzen entsprechen, dann sind sie doch mal mutig. Und lassen sie sich darauf ein, Christus die Hand zu reichen. Herr Jesus Christus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Du bist mein Licht in der Finsternis. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Und lass mich ein Kind Gottes werden an diesem Weihnachtsfest. Ich bringe dir Gold und erkenne dich an als meinen König. Ich bringe dir Weihrauch und erkenne dich an als meinen Mittler zu Gott. Und ich bringe dir Myrrhe, weil ich mich heute entscheide, voller Dankbarkeit deinen Tod in Anspruch zu nehmen für die Vergebung meiner Schuld. Herr Jesus, komm in mein Leben und führe mich von heute an bis in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.